Ich lese aus.
Okay.
Ich lese aus Hoffnung für alle, aus Offenbarung 20, ab Vers 11, das letzte Gericht. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die neue Welt Gottes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird all ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr.
Wir staunen, Herr, über deine Heiligkeit, über deine Schönheit, über deine Liebe für uns. Und weil wir wissen, dass du uns liebst, möchten wir gerne hören auf das, was dein Wort uns zu sagen hat. Gib uns offene Herzen, rede durch deinen Heiligen Geist und verändere uns. Amen. Auweia, eine Gerichtspredigt. Hat vielleicht zu mancher heute Morgen gedacht, als er gesehen hat, um was es geht und vorher auch diesen Text gehört hat. Wir haben ja das ganze Jahr jetzt über so ein bisschen die großen Linien von Gottes Geschichte verfolgt haben. Am Anfang gesagt, wir folgen so dem roten Faden durch die Bibel, der Heilsgeschichte. Wir haben dann festgestellt, dass über das Geschichtliche hinaus Gott auch heute noch weiter in der Geschichte aktiv ist, auch in unserem Leben mit uns Geschichte schreibt. Und haben jetzt gesagt, am Ende des Jahres, wir schauen mal voraus auf das Ende der Geschichte, das ja schon geschrieben ist, das schon feststeht, und freuen uns an dem, was da kommt, weil da ja viel Großartiges drinsteht. Und dann haben wir dieses Offenbarungsbuch aufgeschlagen und haben gesagt, wir versuchen uns mal gar nicht zu verzetteln in irgendwelchen Symboliken und was bedeutet die dritte Posaune und die fünfte Zornschale und was auch immer, sondern wir wollen mal auf die großen Linien schauen, auf das, was an großer Botschaft hinter diesem Buch steht. Und dann haben wir uns darüber gefreut, dass Gott in Kontrolle ist. Egal wie es aussieht, egal wie verlassen man sein mag, selbst ein Johannes auf der Sträflingsinsel kann das noch wissen und bekennen. Gott ist in Kontrolle, er hat einen Plan, den er zu Ende führen wird. Das Ende steht in ihm schon fest, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha schon gesiegt hat und damit alles Wesentliche vollbracht hat. Dann haben wir uns gefreut, dass dieser Jesus wiederkommt. Einfach mal gefreut darüber, was für ein großartiger Tag das sein wird, wenn er kommt und uns zu sich nimmt und wir für immer bei ihm sein werden. Wunderbar. Naja, dann ist es aber halt so, dass man die Offenbarung nicht lesen kann und Anspruch drauf erheben kann, die großen Linien zu hören zu wollen und die zentralen Botschaften hören zu wollen, ohne an irgendeiner Stelle über Gericht zu reden. Wir können ja also Gottes Wort nicht so irgendwie als Bastelbogen verwenden, so wo man die Sachen rausschneidet, die einem nicht gefallen und dann vielleicht noch welche reinklebt, wo die noch fehlen oder sowas. Sondern wir müssen das ja schon in seinem ganzen Ernst nehmen, was Gott sagt. Und da kommt dann eben auch das Gericht. Das löst dann bei uns erstmal eher negative Assoziationen aus. Oh weia. Also wir denken ja lieber an den liebenden Gott und der ist immer nett und macht alle glücklich. Und Gericht, das klingt so völlig anders. Das passt gar nicht zu diesem Bild, das wir uns so gern zurechtschneidern von diesem Gott. Ich habe ja in meiner Einladungsmail geschrieben, weiß nicht, wer es noch gelesen hat. Ich habe sie erst gestern Abend spät nach der Delegiertenversammlung geschickt. Wer sich vorbereiten will, kann sich ja mal überlegen, allein dieser Titelgericht, was das auslöst bei dir, welche Gefühle, welche Assoziationen. Mal hinterfragen, warum eigentlich so. Wir lesen über dieses Gericht Gottes am Ende der Zeit in der Offenbarung, in einem Buch, das in allererster Linie dafür geschrieben wird, um Christen in einer sehr schwierigen Zeit, in einer der schlimmsten Christenverfolgungen der damaligen Zeit, Mut zu machen. Ihnen zuzusprechen, dass Gott sie nicht vergessen hat. Ihnen zuzusprechen, dass selbst wenn Johannes gefangen ist, wenn die anderen im Gefängnis sitzen, zum Teil ihr Leben schon lassen mussten oder noch um ihr Leben und ihre Lieben fürchten mussten, dass Gott sie trotzdem nicht im Stich lässt, dass er immer noch da ist. Und da mittendrin kommt dann das Gericht. Das ist Teil dieser frohen Botschaft. Und damit eigentlich was völlig anderes wie das, was in unserem Kopf oft erscheint, wenn wir über das Gericht Gottes hören. Also ihr müsst euch immer vor Augen rufen, die Offenbarung ist nicht geschrieben worden, um die Leute, denen es sowieso schon schlecht geht, die Christen, die verfolgt werden im Glauben, denen jetzt auch zusätzlich zu allem anderen noch ein schlechtes Gewissen aufzudrücken und zu sagen mit erhobenem Zeigefinger, pass bloß auf, das Gericht kommt. Ja? Also wenn du denkst, jetzt ist schon schlimm, dann warte mal, bis Gott kommt und Gericht hält, dann wird es noch schlimmer. Ja? Dafür ist doch die Offenbarung nicht da. Diesen Menschen will sie Mut zusprechen. Und das heißt, wir müssen vielleicht ein bisschen überdenken, wie wir auch mit diesen Gerichtsbotschaften umgehen, wir als Kinder Gottes. Und da würde ich dir heute Morgen gern einfach ein paar Punkte dazu vorstellen. Gericht heißt, Gott schafft Gerechtigkeit. In einer Welt, die sehr ungerecht ist. In der Welt, das haben die Leute damals erlebt. Das hat doch mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wenn ein Mensch sein Leben hingibt für Gott, wenn er sagt, ich lebe für diesen Gott, ich folge ihm nach, weil ich weiß, das ist der richtige Weg und dann nicht mit Segen überschüttet wird, sondern im Gefängnis landet. Oder sein Leben verliert. Gestern Morgen stand ich auf der Bühne neben einem lieben Freund, dem Pastor Isaac Karkusch aus Pforzheim, ich weiß nicht, ein paar kennen ihn, weil er schon mal da war zum Seminar, ein ägyptischer Pastor, der jetzt in Deutschland lebt, der hat seine Frau verloren, die wurde entführt von den Muslimbrüdern in Ägypten und wurde umgebracht. Ja, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Ja, wenn Menschen, selbst Kinder, jetzt in anderen Ländern ihr Leben verlieren, weil sie den falschen Glauben haben, in Anführungszeichen, ja, dann hat es mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wenn letztes Wochenende Menschen in Paris in ein Konzert gehen und sich auf einen schönen Abend freuen und am Ende des Abends nicht mehr leben, dann hat es mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Und das sind ja nur die Spitzen des Eisbergs. Die ganz großen Dinge, die uns halt so auffallen jetzt. Da gibt es ja noch viel, viel mehr. Wir leben in einer ungerechten Welt. In einer total ungerechten Welt, wo uns Ungerechtigkeit an jeder Stelle konfrontiert. Und in diese Welt hinein, wo wir uns manche Fragen stellen, sagen, wo ist denn Gott jetzt in all dem? Da spricht Gott hinein vom Gericht und sagt, eines Tages werde ich Gerechtigkeit schaffen. Das ist eine gute Nachricht. Deswegen auch der Titel heute Morgen, endlich Gerechtigkeit. Und was heißt es? Denn dann, drei Aspekte würde ich dir gern heute Morgen vorstellen. Das erste, was ich dir gern vor Augen halten möchte, ist, dass Gerechtigkeit heißt, dass Gottes Liebe triumphiert. Ja, das ist jetzt vielleicht das, was dir am allerwenigsten eingefallen wäre, wenn du über das Gericht Gottes nachdenkst. Die Liebe triumphiert. Schau mal ein bisschen zurück in der Offenbarung, im 6. Kapitel. Das ist gerade da, kurz nachdem Johannes die Vision vom himmlischen Thronsaal bekommen hat, und dort sieht er Jesus Christus als das Lamm Gottes, dem ein Buch übergeben wird, das heißt der damaligen Zeit eine Schriftrolle, versiegelt mit 7 Siegeln, die niemand öffnen kann, und dann kommt das Lamm Gottes und es öffnet diese Siegel eins nach dem anderen, und da passieren Dinge, als diese Siegel geöffnet werden, und dann mittendrin im Kapitel 6, da kommt das 5. Siegel, nun öffnet das Lamm das 5. Siegel, und dann sagt Johannes, das sah ich am Fuß des Altars, die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand, und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollzählig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Kurzer Auszug aus dieser großen Vision, wo Johannes die Märtyrer sieht, die Menschen, die bereits ihr Leben gelassen haben. Und die zu Recht Gott diese Frage stellen, Herr, wie sieht's denn jetzt aus mit Gerechtigkeit? Das ist doch ungerecht, was uns hier widerfahren ist. Das kann doch ein gerechter Gott nicht einfach so stehen lassen und sagen, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über, ist halt passiert sowas. Wenn wir an den liebenden Gott denken, dann klammern wir das Gericht Gottes gern aus, weil wir irgendwie den Eindruck bekommen haben, dass Gericht und Liebe nicht zusammenpassen. Also entweder ist Gott der liebende Gott, den wir gern haben, oder der strafende Gott, mit dem wir ein Problem haben, aber beides zusammen scheint nicht zu gehen. Ich behaupte, beides gehört unbedingt zusammen. Denn immer nur Ungerechtigkeit zuzulassen, das wäre mit Sicherheit lieblos. Stell dir vor, dein Kind kommt. Heute Nachmittag war draußen mit anderen Kindern beim Spielen und dort ist es verprügelt worden. Und es kommt rein, heulend und mit Beulen und allem, und du legst ihm die Hand um und du tröstest es. Und wenn dann die Tränen so langsam gestoppt sind, dann erklärst du deinem Kind, dass es im Leben so manche Ungerechtigkeit gibt und dass man manchmal halt auch was einstecken muss, und dann gibt es eine schöne heiße Schokolade und sowas, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und morgen Nachmittag kommt dein Kind wieder und ist wieder von den Nachbarn verprügelt worden. Und dann gibt es wieder ein gutes Zureden, und übermorgen, wenn das Kind wiederkommt und wieder verprügelt worden ist, dann sagst du wieder, ja, ich weiß, solche Sachen passieren halt in der Welt. Irgendwann wird dein Kind aufhören, dir von den Dingen zu erzählen, weil es feststellt, es bringt ja sowieso nichts. Weil das Kind mit Sicherheit mit der Erwartung kam, dass hier, wo diese Ungerechtigkeit passiert ist, wo andere einfach Gewalt ihm angetan haben, völlig unverdient auch, und einfach so, weil sie stärker waren, dass sich da die Eltern vielleicht auch mal hinstellen und ihrem Kind zur Seite stehen. Und mal mit den anderen reden oder mit deren Eltern und sagen, das kann doch nicht sein, dass mein Kind jeden Tag verprügelt wird. Hier muss sich was ändern. Wenn dein Kind merkt, das machst du alles nicht, du stehst ihm gar nicht zur Seite, du sorgst gar nicht dafür, dass diese ungerechte Behandlung aufhört, dann wird es mit Sicherheit nicht dastehen und das als einen großen Beweis deiner Liebe zu ihm entdecken. Es ist lieblos, es endlos zuzulassen, dass immer Ungerechtigkeit passiert und nie irgendetwas zu tun. Das ist lieblos den Menschen gegenüber, die ungerecht behandelt werden. Gerechtigkeit und Liebe gehören irgendwo zusammen. Und diese Frage, diese berechtigte Frage der ungerecht Behandelten, Herr, wie lange soll das jetzt noch gehen, kann man nicht einfach von der Hand weisen. Die zieht sich übrigens auch durch die ganze Bibel. So ein paar Beispiele, Altes Testament, Psalm 74, Vers 10. Gott, wie lange darf der Feind noch höhnen? Hört es nie auf, dass er deinen Namen beschimpft? Wie lange, Herr, Psalm 119, willst du mich warten lassen? Wann trifft das Urteil die, die mich verfolgen? Jeremia, wie lange muss ich noch die Feldzeichen der Feinde sehen und das Dröhnen ihrer Kriegshörner hören? Und so geht's weiter und weiter. Herr, wie kann das sein, fragt der Psalmist, dass die Guten dir folgen und ihnen geht es schlecht und die Schlechten, denen geht es gut. Das ist ungerecht, Herr. Wie lange noch? Und mitten da hinein spricht die Botschaft der Offenbarung das ermutigende Wort, nein, Gott hat euch nicht vergessen. Nein, Gott ist es nicht egal, wenn ihr ungerecht behandelt werdet. Nein, Gott sieht nicht darüber hinweg, dass ihr leidet um seines Willen. Ja, wenn Jesus sagt in den Seligpreisungen, glücklich zu preisen sind die, die trauern, die werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Dann kann man zu Recht fragen, ja wann, Herr? Hungern und dürsten ist kein angenehmes Gefühl und ich fühle mich nicht glücklich dabei. Glücklich, sagt Jesus sogar, ne, wenn ihr verfolgt werdet und um meinetwegen beschimpft und man euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, freut euch und jubelt. Ja, Moment mal, da freue ich mich nicht und jubel. Das ist ungerecht, ja. Aber im Himmel, sagt Jesus, wartet eine große Belohnung auf euch. Und dieser Tag muss kommen, wo Gott es einlöst. Das ist ein Zeichen seiner Liebe seinen Kindern gegenüber. Gott kümmert sich um die Leidenden. Gott schafft am Ende Gerechtigkeit. Alles wird einmal gut. Und die Liebe triumphiert, auch im Gericht. Das Zweite, was ich dir gerne ins Gedächtnis rufen möchte, über das Gericht, ist nicht, dass nicht nur die Liebe triumphiert im Gericht, sondern auch die Gnade. Das ist ja schon so eine Sache vor dem Gericht. Ne? Die Toten stehen vor dem Thron, vom Kleinsten bis zum Größten. Die Bücher werden aufgeschlagen, in denen steht, was jeder getan hat. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und da denke ich schon, zu Recht, auweia. Weil ich kann dir ziemlich genau sagen, was da über mich drin steht in dem Buch. Wahrscheinlich nicht alles, das weiß ich schon gar nicht mehr alles. Weil da steht eine Menge drin über mich und leider nicht nur Gutes. Also wenn es im Himmel ein Buch gibt, wo alle Taten aufgeschrieben sind, dann wird es für mich unter Umständen ziemlich unangenehm, wenn das vor Gott alles vorgelesen wird. Und wenn ich danach gerichtet werde, dann habe ich ein Problem. Ein ganz großes Problem. Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum das immer so beklemmend ist, dieser Gott, der auch richtet. Weil ich doch irgendwie Angst habe vor dieser ganzen Geschichte. Weil ich doch weiß um meine Taten. Ja, aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Weil dann heißt es, und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Und plötzlich ändert sich da was. Denn dann gibt es bei Gott ein Buch des Lebens, in denen die Namen seiner Kinder stehen. Und dieses Buch des Lebens dient plötzlich als Garantie dafür, nicht im Gericht verurteilt zu werden. Egal, was in dem anderen Buch der Taten steht. Paulus erklärt es so, Römer Kapitel 3. Jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Eines Tages werde ich vor diesem Gericht stehen. Eines Tages wird Gott feststellen, dass in dem Buch meiner Taten ganz schön viel übles Zeug drinsteckt. Und eines Tages wird er feststellen, dass sein Sohn Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich finde es unglaublich spannend. Das theologische Fachwort für dieses Ding heißt Imputation. Das darf man ruhig mal gehört haben. Das klingt so ein bisschen nach Amputation. Ja, das wisst ihr alle, was das ist, Amputation. Imputation ist genau das Gegenteil von Amputation. Ja, bei Amputation, da wird irgendwas abgesäbelt. Ja, bei Imputation, da kommt was dazu. Die Idee von dem Ganzen ist, dass Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi nimmt, seines Sohnes, des sündlosen Sohnes Gottes, und dass er diese Gerechtigkeit mir zurechnet, als wäre das meine. Ja, so dass Gott, wenn er mich eines Tages anschaut vor dem Gericht, eben nicht diese lange Liste aller meiner Sünden sieht, sondern der sieht die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er mir zugerechnet hat. Und die Gnade triumphiert. Sonst wäre diese Gerichtsgeschichte ganz schnell fertig. Ja? Da könnte Gott ein Allgemeinurteil sprechen, pauschal. Alle verurteilt. Alle haben sie Fehler gemacht, schreibt der Paulus hier. Aber Gott macht dieses Angebot in Jesus Christus, dass er sagt, seine Gerechtigkeit kann dir zugerechnet werden. Und du kannst vor dem Gericht bestehen, nicht weil da nur tolle Dinge über dich in dem Buch der Taten stehen, sondern weil Christi Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit wird. Und das ist ein wunderbares Wissen, wenn man das hat. Dieses Gericht birgt für mich keine beängstigenden Momente. Ja, das tut mir unglaublich leid, was da drin steht. Das ist mir unglaublich peinlich, was da drin steht in diesem Tatenbuch. Und ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen und ich könnte es besser und anders machen. Aber ich weiß eines. Gott wird kein Urteil über mich sprechen, sondern wird ein Urteil über die Gerechtigkeit Jesu Christi sprechen. Und wie dieses Urteil ausfällt, das weiß ich. Und es wird ein Triumph der Gnade an diesem Tag. Ganz vorne Offenbarung schon, Kapitel 3, allen, die durchhalten und den Sieg erringen, alle werden ein weißes Kleid tragen, immer das Zeichen der Reinheit und der Unschuld. Und ich will ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern vor meinem Vater und meinen Engeln werde ich mich offen zu ihnen bekennen. Eines Tages wird Jesus dastehen und wenn mein Buch vorgelesen wird, wird er sagen, der gehört zu mir. Das ist genial, wenn man diese Gewissheit hat. Was für eine Angst birgt das Gericht? Ich habe mal gesucht, wo das Buch des Lebens überall auftaucht und ich erspare euch jetzt die ganze Liste, weil das dauert zu lang. Aber ich finde es spannend, wenn dann zum Beispiel im Philipperbrief an Paulus schreibt über Geschwister in der Gemeinde in Philippi, da ermahnt er die sogar, Evodia und Syntyche, dass sie sich vertragen und dann bittet er seinen Bruder, den Syzygus, dass er ihnen dabei hilft. Und dann kommt eine ganz interessante Beschreibung dieser zwei, die sich da nicht vertragen. Da sagt er, die beiden haben sich mit mir für die Verbreitung der guten Nachricht eingesetzt, zusammen mit Clemens und mit meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Den Satz fand ich spannend. Also ich hätte sowas erwartet wie, von denen ich hoffe, dass eines Tages, wenn wir ankommen, dass dann, wenn dieses Buch des Lebens aufgeschlagen ist, dass die da hoffentlich auch drin stehen. Das sagt der Paulus aber nicht. Der stellt es einfach fest, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das kann man wissen. Diese Gewissheit darf ich haben, wenn ich zu Jesus gehöre. Mein Name steht im Buch des Lebens. Das wird keine fragwürdige Angelegenheit eines Tages vor dem Gericht. Die Gnade triumphiert. Und das weiß ich hier und heute, weil Gott mir das geschenkt hat in Jesus Christus. Dritte Sache, an die ich dich erinnern möchte in Bezug auf dieses Gericht, ist, dass das Leben triumphiert. Da kommt ja erstmal ganz viel über die Toten. Auch das Meer gab seine Toten heraus und die Totenwelt gab ihre Toten heraus. Und alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Und dann kommt die Urteilsvollstreckung, der unangenehmste Teil dieser ganzen Gerichtsgeschichte. Ja, Gott spricht ein Urteil, das gehört zur Gerechtigkeit. Aber es ist immer wieder spannend festzustellen, über wen als allererstes das Urteil gesprochen wird. Da heißt es nämlich im Vers 14, der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Dann kommt alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Und mit diesem kurzen Satz ist dann die Seite auch schon fertig. Und dann darf man sich bitte beim Lesen der deutschen Bibel nicht davon beeindrucken lassen, dass da eine neue Kapitelnummer kommt und es so aussieht, als wäre der Text zu Ende und man hier aufhören sollte zu lesen. und der Rest liest man dann morgen oder sowas. Denn das geht weiter, was Johannes sieht. Und da kommt sofort die andere Seite. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann redet er darüber, wie die heilige Stadt von Gott herabkommt, wie Gott bei den Menschen wohnt, wie er alle ihre Tränen abwischt, wie es keinen Tod mehr gibt und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Und was einmal war, das ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist die andere Seite. So, und das gibt's vor Gericht, gibt's eben diese Entscheidung. Wo gehört der Einzelne dazu? Das ist Gerechtigkeit, das sind dann die Konsequenzen. Aber wenn du alles verstanden hast, was ich gerade gesagt habe, dann hast du kapiert, dass in Jesus die Gewissheit doch schon da sein kann, zu welcher Seite ich eines Tages gehören werde. Und dann ist dieses Buch der Offenbarung, wie es damals für die Menschen war, für die es zuerst geschrieben wurde, wieder neu ein Wort der Ermutigung. Schau mal, ich kann dir heute schon zusprechen, wozu Gott dich eines Tages, und das schreibe ich jetzt in ganz fetten Anführungszeichen, verurteilen wird. Nämlich zu einem Leben bei ihm. Einem Leben, wo es keine Tränen mehr gibt und keinen Tod mehr gibt und kein Leid mehr gibt und keine Krankheit mehr gibt und nichts Böses mehr gibt und keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Das ist das Ergebnis dieses Gerichts. Und das Leben triumphiert. Und das muss man gehört haben, wenn man auf Patmos sitzt, in hohem Alter noch als Sträfling. Das muss man gehört haben, wenn man um sein Leben fürchtet in der Verfolgung. Das muss man gehört haben, wenn man bedroht wird. Das muss man gehört haben, wenn man von den Ungerechtigkeiten dieser Welt bedrängt wird. Das muss man gehört haben, wenn man fragt, Herr, wie lange noch und wo bist du jetzt in all dem? Dann muss man das gehört haben, diesen Zuspruch Gottes, der sagt, wart noch ein bisschen, aber eines Tages mache ich alles neu und ich werde deine Tränen abwischen und deine Leiden beenden und deine Krankheit wegnehmen und dir ewiges Leben schenken. Das Leben triumphiert. Das ist eine gute Nachricht für die, die das hören. Und wie bei jeder Predigt in dieser Reihe über die Offenbarung geht es mir so, dass ich am Ende dann, begeistert von dem, was Gott zuspricht, dann wieder bei den allerletzten Versen lande. Vor der Johannes, am Ende dieser großen Vision von Jesus Christus hört, wie dieser selber sagt, der das sich für die Wahrheit all dieser Dinge verbirgt, das ist Jesus selber, der sagt, ja, ich komme bald. Und Johannes kann nur noch sagen, Amen. Ja, komm her, Jesus. Ich freue mich drauf, das wird genial. Ich warte drauf, wenn das hier, was du mir gerade gezeigt hast, so bald wie möglich Realität wird, dann ist es das Beste, was mir überhaupt passieren kann. Ja, komm, Herr Jesus, komm und schaff Gerechtigkeit. Lass mich den Triumph deiner Liebe sehen in diesem Moment. Zeig mir den Triumph deiner Gnade. Lass mich den Triumph deines Lebens leben und für immer bei mir sein. Das wird so gut. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass in dir der Sieg der Gerechtigkeit wahr wird. Ich danke dir, dass du die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht übersiehst. Ich danke dir, dass du deine Kinder nicht vergisst, gerade auch die, die leiden. Und mir ist bewusst, dass wir hier in unserem Land über Leiden gar nicht viel wissen. Dass es andere gibt, die das sehr hautnah und sehr tragisch erleben. Und keinen von ihnen hast du vergessen. Du kommst und du schaffst Gerechtigkeit. Du kommst und du versprichst einen neuen Himmel und eine neue Erde. Du versprichst Leben in Fülle. Und alles das haben wir durch deine Gnade. Nicht, weil wir es selber verdient haben, sondern weil du, Jesus, bereit warst, für uns ans Kreuz zu gehen. Deine Gnade triumphiert. Wir danken dir dafür. Amen.